Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzsorbet, dem Finanzpodcast. Heute schon mit Folge 97 und diese Folge ist gesponsert von, an dieser Stelle könnte ihre Werbung stehen, also melden Sie sich gerne bei uns. Wenn ich natürlich uns sage, meine ich nicht nur mich, sondern auch den wunderbaren Patrick, der mir wie immer virtuell gegenüber sitzt. Moin Patrick.
Moin Lukas. Ich find das eine super Uhrzeit, wo wir heute aufnehmen. 17 Uhr an einem Sonntag. Ich habe gerade eben noch ein Stück Kuchen und einen Eiskaffee getrunken, also so wie sich das einfach an einem Sonntag auch gehört.
Und das Ganze
besser
natürlich, dass die Folge pünktlich am Sonntag um 2 rauskommen kann. Beeilen wir uns jetzt gleich ein bisschen und dann, Leute, kommt die Folge pünktlich um 2, ihr kennt's. Ja.
Können wir in der Zeit reisen.
Um welches Thema geht's denn heute in Folge 97? Und zwar geht es um die Frage, ist Gold wirklich der sichere Hafen? Gold gilt manchmal oder eigentlich in aller Munde sogar als Krisenanlage Nummer 1. Sobald man irgendwo eine politische oder humanitäre Krise auf der Welt wahrnimmt, steigt der Goldpreis. Und auch in der aktuellen Situation vertrauen eben viele Leute auf das Gold. Wir haben momentan sogar mehrere Krisen gleichzeitig. Da stellt sich aber die Frage, ist das wirklich so eine sichere Anlage? Wie verhält sich in diesen Situationen der Wert? Wie lagert man es am besten? Und natürlich wie immer die Frage, worauf musst du achten? Und genau das klären wir alles in der heutigen Folge. Patrick, wärst du so gut, die erste Frage zu beantworten? Wie sicher ist die Anlage in Gold denn wirklich?
Ich werde es auf jeden Fall mal versuchen, weil es gibt da grundsätzlich so zwei Sichtweisen und meiner Meinung nach sind auch beide berechtigt. Gold wird grundsätzlich eben als Krisenanlage oder teilweise sogar Krisenwährung bezeichnet, da Gold eben auch als Tauschmittel gilt. Wir kennen es von ganz, ganz, ganz früher aus dem Geschichtsunterricht, da wurden Goldmünzen irgendwann als tatsächlich Zahlungsmittel benutzt und das war dann schon in der Antike so. Und theoretisch könnte man es ja heute noch, ja. Also falls mal unsere Währungen wie zum Beispiel der Euro oder der Dollar wertlos sind, dann könnte man sich ja zum Beispiel mit Gold immer noch Güter kaufen bzw. ertauschen. Wie wahrscheinlich natürlich zum einen so ein Ausfall ist, muss jeder so ein bisschen für sich selbst entscheiden. Und natürlich auch, wie praktikabel ist das denn, ne? Weil wenn wir uns jetzt vorstellen, jeder hat irgendwie 10 oder 100 Gramm Barren daheim. Also mit 100 Gramm Gold kannst du dir jetzt nicht unbedingt ein Brot kaufen. Das ist ein bisschen übertrieben. Also machst du das dann mit 1 Gramm, wobei das ist dann irgendwie auch wieder zu viel Geld. Also das finde ich ein bisschen schwierig an der Sache, aber grundsätzlich der Charakter, nur der Charakter zählt. Also kurzum, du kannst ja dir trotzdem mit dem Gold das ertauschen, wenn alles ausfallen sollte. Also so das Thema Krisenwährung.
Ja, das, ne, genau, Thema Sicherheit, Thema Krisenwährung. Die zweite Sichtweise, die du schon angesprochen hast, dabei geht es tatsächlich mehr um die Wertentwicklung und damit die einhergehenden Schwankungen, die vielleicht der Goldpreis eben mit sich bringt. Und da ist es tatsächlich so, dass man erstmal klarstellen muss, der Goldpreis wird in der Regel immer in US-Dollar angegeben, beziehungsweise eben dann ursprünglich gehandelt. Natürlich könnt ihr den auch in Euro kaufen, wenn ihr jetzt zur Bank geht, aber der ursprüngliche Preis ist dann eben in US-Dollar berechnet worden. Und neben der Wertentwicklung des Goldes gibt es dann eben gerade für uns in Europa dann auch noch die Währungsunterschiede. Das heißt tatsächlich ein weiteres Risiko, was auch manchmal entgegengesetzt vielleicht schwanken kann, steigt der Goldpreis, steigt auch der Dollarpreis, dann könnte es für uns manchmal noch teurer werden.
Ja, und schaut man sich gerade mal so die letzten Monate an, da ist der Goldpreis vor allem aufgrund des Krieges, also eigentlich bis zum Ausbruch des Krieges, um über 10% gestiegen, weil man ja die ganze Zeit gesehen hat, okay, da braut sich ein bisschen was dort zusammen und seitdem wiederum ist der Goldpreis um über 10% wieder gefallen. Also, ich sag mal, da spricht man dann schon mal von einer Volatilität von 10%. Manche Dividendentitel haben so im Durchschnitt 8% Volatilität. Also, so dieses Thema, ah ja, ich kaufe Gold und dann kriege ich hier irgendwie so eine lineare 2% Entwicklung nach oben, die stimmt halt nicht so ganz, ja. In den letzten 3 Jahren ist der Kurs um ca. 25% gestiegen. Und wenn man das jetzt aber mal sich in die Währung ummünzt, ja, also auf Jahressicht zum Beispiel, ist der Goldpreis in US-Dollar, also so wie er herkömmlich auch berechnet wird, um ca. 3,5% gesunken. Wenn man das selber aber in Euro sieht, was ja jetzt zum Beispiel bei uns in der EU relativ relevant ist, dann ist der Goldpreis um 12% gestiegen. Also da sieht man mal, was das für ein immenser Unterschied liegt. Das liegt gar nicht am Goldpreis als solches, sondern an den unterschiedlichen Währungen und dadurch halt an den Wechselkursen.
Ja, und an dieser ganzen Geschichte sieht man eben, so stabil, wie es oft beschrieben wird, ist der Goldpreis eben dann doch nicht. Der unterliegt nämlich sehr ähnlichen Schwankungen, auch durch ähnliche Szenarien ausgelöst, wie eben Aktien. Natürlich kann die Schwankung mal entgegengesetzt sein zu Aktienschwankungen, aber gewisse Events, Krisen können eben auch starke Schwankungen auslösen. Und kommen wir dann auch direkt zur nächsten Frage. Jetzt habe ich Gold gekauft und wie lagere ich das denn überhaupt am besten?
Ja, und da kommt es natürlich ein bisschen drauf an, wie hast du es gekauft? Wenn du es jetzt in der physischen Form hast, also sprich in Barren, Plättchen, Münzen und was es alles so gibt, dann natürlich am besten in einem Tresor daheim. Wenn du jetzt nicht die Möglichkeit hast, daheim einen Tresor zu haben, dann kannst du das zum Beispiel auch im Bankschließfach machen. Bezahlt man meistens eine jährliche Gebühr und dann hast du das eben in deiner Bankfiliale vor Ort in einem Schließfach, wo man jetzt sagt, naja gut, das ist schon relativ sicher da, höchstwahrscheinlich, weil das liegt meistens direkt neben dem Tresor. Aber hier muss man vor allem auf das Thema Versicherung achten, weil meistens sind die Bankschließfächer nicht versichert und es kann halt auch mal sein, dass so eine Bank brennt, abbrennt, mit Wasser vollläuft oder wie auch immer. Dann muss das, was du in deinem Schließfach hast, zum Beispiel hast du da ja vielleicht auch wichtige Dokumente drin, dann auch entsprechend versichert sein. Die meisten Hausratversicherungen bieten das tatsächlich an, aber natürlich mit einer gewissen Betragsdeckelung. Also gerade Gold sprengt das natürlich dann je nachdem auch. Dann sollte man da wirklich drauf achten, entweder an der Hausratversicherung oder halt dann in einer speziellen Schließfachversicherung, dass du den Wert dann auch dementsprechend abgesichert hast.
Ja, und geht es hier wieder mehr um diesen Wertentwicklungsgedanken, also vielleicht Gold als Anlage und gar nicht als Sicherheit, dann kannst du es eben auch als Zertifikat an der Börse kaufen. Das heißt, du hast es gar nicht physisch bei dir zu Hause, sondern eben dann wäre der richtige Ort zum Lagern dein Depot, kannst es da dann ablegen. Dazu haben wir auch schon mal eine andere Folge gemacht, könnt ihr euch gerne mal Folge 55 angucken auf der Website oder auch anhören gerne. Und da ist es eben ganz interessant, wenn es dir um die Wertentwicklung geht, halt hier zu investieren. Man hat gehört, die kann relativ stark sein. Vielleicht weißt du das auch und willst von diesen Schwankungen dann eben mitnehmen und gar nicht unbedingt das im Notfall tauschen können.
Und dann gibt es tatsächlich auch noch Goldsparpläne. Hört sich im ersten Mal ein bisschen komisch an, aber es gibt viele Firmen, die das mittlerweile anbieten. Und hier legst du wie bei einem Vorsparplan einen monatlichen Betrag fest. Das können zum Beispiel auch nur 25 Euro sein. Und ersparst dir sozusagen einen Barren oder eine Münze. Und sobald du dann eben diese entsprechende Summe angespart hast, dann kannst du dir diese Münze oder eben diesen Barren ausliefern lassen zu dir nach Hause. Oder alternativ auch bei dem jeweiligen Unternehmen dann in speziellen Tresoren lagern lassen. Da bist du sozusagen dann relativ flexibel.
Ja, dabei musst du aber, und das ist jetzt wirklich eine wichtige Sache, stark auf die Kosten achten, denn bei vielen von diesen Goldsparplänen sind laufende Kosten so aufs Jahr gesehen von tatsächlich über um die 5% manchmal normal. Das Ganze schmälert deine Rendite natürlich extrem. Hier gibt es wieder zwei Gesichtspunkte. Einmal natürlich, wenn du es aus Rendite-Gesichtspunkten machst, dann tut das sehr weh. Wenn du es als Sicherheitsgedanken machst, in der Regel wird das Geld sehr, sehr sicher gelagert. Das heißt, du zahlst vielleicht auch dieses Geld eben für eine sichere Lagerung, für die Abwicklung. Auch da gibt es verschiedene Blickwinkel, sage ich mal, wie man diese 5% betrachten kann. Alternativ kannst du natürlich auch kleine Barren bzw. Plättchen kaufen. Das geht dann oft ab einem Gramm oder sogar Münzen. Die sind dann geprägt, haben vielleicht nochmal einen Wert, je nach Prägung, der anders ist. Und meistens wird das Gewicht dabei dann tatsächlich als Unze angegeben. Das heißt, wenn man in kleineren Mengen kauft oder die dann auch schon wieder größer werden, dann hört man beim Thema Gold tatsächlich oft das Wort Unze. Umgerechnet sind das etwa 28,4 Gramm. Und auch wenn man das halt dann eben hier so in kleinen Mengen kauft, zum Beispiel als Geschenk für jemanden, auch da sind die Kosten wieder sehr wichtig zu beachten, weil die können tatsächlich, gerade wenn man diese sehr kleinen Mengen kauft, theoretisch diesen Renditegedanken völlig kaputt machen. Ist natürlich trotzdem ein super Geschenk und es gibt es wirklich eigentlich in jeglicher Form.
Also, jetzt haben wir relativ viel und breit darüber gesprochen. Worauf musst du jetzt so zusammenfassend achten?
Ja, Punkt Nummer 1, die Wertentwicklung. Manche oder viele glauben, Gold ist extrem sicher. Das ist es auf gewisse Weise schon, aber der Wert schwankt und das teilweise sehr stark, vergleichsweise sogar manchmal wie mit Aktien. Thema Nummer 2, die richtige Lagerung. Je nachdem, wofür du es haben möchtest, eine wichtige Entscheidung und natürlich die Versicherung, die mit der Lagerung einhergeht, wenn du es wirklich physisch hast. Punkt Nummer 3, achte unbedingt auf die Kosten, denn die können beim Thema Gold rundherum ziemlich hoch sein. Einfach einmal vorher drauf gucken und dann überlegen, ist mir das der Preis wert oder löse ich es eben irgendwie anders. Punkt Nummer 4, der letzte wichtige Punkt. Und hier wirklich aufpassen, da gab es auch in der Vergangenheit schon mal Betrugsgeschichten, die dann ganz schön wehtun. Nur bei vertrauensvollen Händlern kaufen und verkaufen. Vielleicht kann man da auch mal bei der Bank nachfragen, wie die das abwickeln würden. Dass die einen vielleicht ein paar Unternehmen nennen, mit denen die zusammenarbeiten. Aber hier wirklich einmal aufpassen. Klingt das Angebot, wie immer, gilt eigentlich überall zu verlockend, dann kann es schon mal gut sein, dass da ein Haken dran ist. Also, das sind die 4 Punkte. Wertentwicklung, Lagerung und Versicherung. Kosten und vertrauensvolle Händler.
Perfekt zusammengefasst. Wie immer gilt natürlich, wenn du jetzt weitere Fragen zu diesem Thema hast, schreib uns gerne an fragen@finanzsorbet.de. Eine garantierte Rückantwort innerhalb von 24 Stunden ist gewährleistet. Oder eben über SM, Social Media, was es da so gibt. Zu guter Letzt, bevor wir diesen den offiziellen Teil schließen und in den inoffiziellen Teil gehen. Ein Zitat heute vom Schauspieler Danny Kaye. Und ich meine, wir hatten den Spruch schon mal, aber der passt natürlich schon wieder. Geld alleine macht nicht glücklich. Es gehören auch noch Aktien, Gold und Grundstücke dazu. Jakob Mehren würde noch sagen, und Boote und Olivenhaine. Und damit bleibt informiert, eiskalt und ehrlich. Wir hören uns sofort wieder.
Ja, und damit herzlich willkommen hier im inoffiziellen Teil dieses wunderbaren Podcasts, Folge 97. Inoffizieller Teil hier nicht mehr ganz so nur finanzfokussiert, aber wie immer, wir sprechen auch ein bisschen über das Thema. Patrick, deswegen, ich glaube, wir haben es auch schon mal drüber gesprochen, wahrscheinlich in Folge 55, aber meine Frage an dich, hast du Gold oder bist du in Gold investiert? Wie sieht's aus?
Tatsächlich nicht.
Gar nicht.
Aber das wird jetzt mal noch ein Thema. Gar nicht. Also natürlich meine Goldzähne.
Ah ja, sehe ich.
Mir habe vergolden lassen, meine Grills. nee, habe ich nicht. Also shame on me. Habe ich halt einfach keine Kohle für. Aber ich glaube, wird mal so ein Thema sein. Also ich werde es mir tatsächlich, glaube ich, nicht physisch kaufen. Also noch nicht. Aber was ich auf jeden Fall mir, glaube ich, mal mache, ich hole mir mal so ein, wie heißt es? Xetra Gold,
genau.
Das würde ich mir, glaube ich, mal ins Depot legen, einfach damit man, ja, also den Rohstoffpart mal abgedeckt. Ich bin halt generell nicht so der Fan von Rohstoffinvestments tatsächlich. Also sogar, also wirklich überhaupt nicht. Ich, bei jedem Kunden, wo ich dann sehe, der hat irgendwelche Rohstofffonds im Depot, der, also wen ich ständig gefühlt sehe, ist hier BGF Global Mining, diesen Drecksfonds da. Mega geile Geschichte, super gut zu verkaufen, aber das macht halt irgendwie, das Ding macht einfach keinen Sinn, meiner Meinung nach.
Ja, man muss jetzt, also viele haben es vielleicht auch ein bisschen unbewusst tatsächlich im Depot, über Mischfondslösungen vielleicht, das heißt ein Fonds, wo nicht nur Aktien drin sind, sondern auch Anleihen und teilweise Rohstoffe. Da ist wieder die Frage, wie nachhaltig ist der Fonds ausgerichtet, weil in den sehr nachhaltigen Varianten ist dann wieder weniger Rohstoffanteil drin. Aber da muss man tatsächlich sagen, habe ich jetzt gesehen, über die Pandemie hinweg haben da die nicht nachhaltigen, das heißt die mit mehr Rohstoffen, jetzt gar nicht nur Gold, sondern auch Öl und sowas, besser funktioniert als die Mischfonds ohne Rohstoffanteil. Das heißt, das war so ein klassischer Fall von, da hat sich entgegengesetzt bewegt. Die Rohstoffe sind ein bisschen gestiegen, während die Aktien und Anleihen gefallen sind im Wert.
Wobei ich muss natürlich sagen, in der aktuellen Situation hat sich auch meine Theorie wieder belegt, dass ich von Mischfonds einfach gar nichts halte. Weil die sind einfach durch ihren dann doch relativ hohen Anleihenanteil, den man halt teilweise hat, echt nicht so geil gelaufen. Also jetzt gerade so diese konservativen Rentenaktien, konservativ zum Beispiel, die laufen nicht so geil.
Ja, das ist jetzt aber eine sehr spezielle Situation.
Kann natürlich auch keiner vorauswissen, ja. Ne? Das ist, genau. Also, kann natürlich auch, also das ist immer so ein bisschen die Gefahr. Im Nachhinein sagt man natürlich dann, ich weiß wie ein Kacke, ne? Aber kannte natürlich jetzt auch keiner so richtig voraussehen.
Ja, weil normal ist ja auch die Bewegung, also ich sag mal so historisch gesehen, eigentlich fallen die Aktienkurse, profitieren eigentlich die Anleihenkurse. Also deswegen sagt man ja, dass diese gemischten Varianten eher sicherer sind. In diesem Fall kam ja aber nicht nur der Krieg und Corona zusammen, was die Aktienmärkte belastet hat, sondern gleichzeitig noch die ganze Inflations- und Zinsgeschichte. Und durch dieses Zusammenspiel, wo beides betroffen war, also das heißt einmal die Anleihen, die unsicher sind, in unsicheren Gewässern sind, die Zinsen steigen und die Aktien, die belastet sind. Deswegen sind eben diese Mischfonds diesmal so stark, also teilweise ja wirklich nicht gut gelaufen. Aber in der Vergangenheit, in der Theorie, hätte das nicht so sein dürfen.
Ja, wobei, was ich dann auch wieder ganz interessant finde, ich habe ab und zu ja mit so Vermögensverwaltungen zu tun und gibt auch natürlich den einen oder anderen, der eine Vermögen, also zum Beispiel zwei, drei verschiedene Vermögensverwaltungsmandate hat, um sich da auch ein bisschen breiter aufzustellen. Über die Sinnhaftigkeit lässt sich da immer ein bisschen streiten, finde ich, aber gut. Aber es gibt eine Vermögensverwaltung, das kann man ja eigentlich schon offen sagen, oder? Wer das ist?
Ich denke, klar.
Gut, also die Vermögensverwaltung der DK, der Sparkasse, die hat tatsächlich einen relativ hohen Goldanteil mittlerweile drin gehabt, vor der Krise. Also die haben da einen echt guten Schachzug gemacht. Ich weiß nicht, wie viel Glück da vielleicht auch dabei war. Die ist wirklich eine der einzigen offensiven Vermögensverwaltungen, die nicht im Minus sind aktuell. Weil die halt ihr Aktienportfolio so stark runtergezogen haben, ihr Anleihenvolumen auch sehr, sehr stark verkauft haben und dafür dann halt Gold nach oben genommen haben. Und das hat natürlich brutal profitiert im ersten Moment.
Wir haben ja auch in den letzten Folgen über den Flossbach von Storch gesprochen, also den Fonds. Ja. Bei dem ist es ja ähnlich. Der hat, soweit ich das jetzt richtig im Kopf habe, auch immer historisch eine sehr, sehr hohe Goldquote gehabt, um dadurch eben auch, ich sag mal, flexibel diesen Part immer mit beizumischen zu können. Und der Fonds auch hat immer sehr, sehr gut funktioniert. Im Ganzen. Ja.
Ist so. Naja, aber jetzt haben wir dich gar nicht. Ich glaube, du hast Gold, ne?
Ja, das ist tatsächlich auch unverändert. Genau, also ich habe tatsächlich auch, glaube ich, keinen Fonds, in dem ein Goldanteil drin ist. Und ich habe auch kein Xetra-Gold oder sowas. Ich habe das nur mal geschenkt bekommen. Zum Geburtstag, glaube ich.
Xetra-Gold jetzt.
Bitte?
Du hast Xetra-Gold geschenkt bekommen?
Nee, tatsächlich so ein Plättchen. Also das ist.
Ah, richtig.
Genau. Und das finde ich sehr schick. Also ich finde das halt eine coole Sache. Einfach, um es ein bisschen zu haben. Ich meine, klar, das ist kein Vermögen. Es geht da eher, glaube ich, um Gold zu verschenken und so. Dafür sind die auch da, diese klitzekleinen Plättchen, sage ich mal. Aber das ist auch ganz, ganz schick. Das ist in so einer Karte drin. Das heißt, ein kleines Plättchen in der Mitte und dann ist das so in einem Plastikkartenaufbau, sage ich mal, dass es so groß ist wie so eine EC-Karte zum Beispiel. Aber natürlich das Plättchen in der Mitte, das tatsächliche Gold nur viel kleiner. Finde ich eine schicke Sache, liegt hier bei mir. Wie gesagt, ist kein Riesenvermögen und kann man, würde ich mal sagen, auch noch nicht ganz als Anlage bezeichnen, aber irgendwie cool, so einen ersten Schritt da rein zu machen. Und genau dafür ist es ja vielleicht auch gut, wenn man mal das jemandem zum Geburtstag schenkt, dass der überhaupt mal auf die Idee kommt, so, man kann ja auch Gold zu Hause haben.
Ja, ist so. Ich finde immer noch den Moment geil, als ich das erste Mal, das war damals in der Ausbildung, das erste Mal mal ein Kilo Gold gesehen habe.
Ja,
und ich war so dermaßen enttäuscht davon, weil ich im Kopf diese riesen Barren aus James-Bond-Filmen und sowas im Kopf hatte. Ja, und dann hast du da plötzlich so, ich sehe das erste Mal ein Kilo Gold, ne? Und dann liegt das also so ein, das ist ja auch nicht größer als eine EC-Karte eigentlich, ne? Sogar noch ein bisschen schmäler.
Ein Kilo? Boah, das weiß ich gar nicht gerade.
Ja. Das ist so klein. Also das ist nicht, ja, weil Gold hat ja so eine kranke Dichte. Das ist ja relativ schwer so als solches. Und dann liegt da so ein kleines Ding und dann denkst du, ja gut, das sind jetzt hier, weiß ich nicht, 50.000 Euro.
Ja, das bei mir war es ähnlich. Das war, was ich gesehen habe, waren Münzen, so Krügerrandmünzen. Und dann habe ich erst gehört, halt, wie viel der Kunde bestellt hatte, also den Geldwert. Ne? Und dann habe ich halt gedacht, muss ja riesig sein. Und dann war das halt so eine Handvoll.
Komplette Donald Duck-Tresor.
Genau, so ein Riesenlaster. Aber es war im Endeffekt halt eine Handvoll Münzen im Endeffekt. Ja. Also ein Kilo, bin hier gerade mal dabei, es gibt hier Heraeus, ich weiß gar nicht genau, wie es ausgesprochen wird, Goldbarren.
Das ist so ein Hersteller.
Genau, 1000 Gramm, 56.760 Euro. Kann man sich liefern lassen. Aber da kommen noch die Versandkosten dazu.
Ja, aber du kannst dir das tatsächlich hier so mit ich weiß nicht gar nicht, wie heißen die denn? Ein Gramm Gold kostet 70 Euro.
Ja.
Habe ich irgendwie günstiger in Erinnerung. Ich finde ja so geprägte Dinger geil, ne?
Ja, genau, das ist ja das, was ich eben meinte. Diese verschiedenen Prägungen haben ja, oder verschiedenen Goldarten haben ja auch nochmal unterschiedliche Werte.
Teilweise. Ja, das stimmt. 400 mal 1 Gramm Degussa Goldbarren Kombi Cube. 25.000 Euro. Klassiker.
Kombi Cube.
Boah, das sieht aber ganz cool aus. Das sieht ganz nice aus. Das ist so eine Holzbox und da sind so vier große Barren, aber diese vier großen Barren sind eigentlich so Plastikboxen und da sind 1 Gramm Barren drin. Ja, 400 Stück halt, ne?
Ja.
Da sind wir jetzt wieder beim Thema. Das ist zum Beispiel mit dem Gedanken jetzt, also die Firma Degussa, die ist auch so ein Hersteller, genau. Und die haben das natürlich genau deswegen rausgebracht. So zum Thema, die Leute möchten sich was ertauschen, ne?
Ja.
Ah, ist cool.
Smart.
Gefällt mir. Ja, Gold ist irgendwie schon so ein sehr spannendes Thema. Ich finde zum Beispiel das dann wiederum als Schmuck irgendwie ganz geil.
Absolut, genau. Dann hat man so Schmuckgegenstände, die wirklich, wirklich wertig sind.
Ja. Kannst es halt auch noch nutzen, ne? Also ein Goldbarren effektiv, der liegt ja wirklich nur im Tresor rum.
Das stimmt, genau. Eine Rolex kannst du tragen, aber irgendwann auch wieder einschmelzen. Also.
So genau in die Richtung.
Genau so. ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich hier noch so ein bisschen als Thema aufgeschrieben, was ich jetzt gerade ganz spannend finde. Können wir einfach nur mal, es geht eigentlich ganz schnell. Und zwar dieses Thema, wo wir öfter drüber sprechen, so ein bisschen als Ergänzung zu letzter Woche, dass ich mal so ein bisschen erzähle, wie es bei mir gerade ist. Das Thema, dass man an seine Anlagen ran muss. Also egal, ob es jetzt Gold ist, Fonds oder Aktien. Und da sagen wir immer, dass man sich halt auch eine Rücklage in Cash, also in Liquide, sag ich mal, da haben halten sollte, auf dem Tagesgeldkonto, auf dem Sparkonto, wie auch immer. Weil gerade jetzt ist eine Situation, ich gucke halt gerade so nach wegen dem Badezimmer, wie viel Geld habe ich so gespart und sowas. Und dann denkst du dir eigentlich, ja gut, ich habe ja noch das Ganze in den Fonds, sag ich mal. Also das Ganze ist jetzt wieder übertrieben, aber das möchte man eigentlich gerade nicht
verkaufen. Wo man einen Teil zumindest mit rausnehmen könnte.
Genau, könnte man. Aber da möchte man jetzt gerade nicht dran, weil man ist im Minus. Und dafür ist halt wieder, merke ich jetzt gerade selber so, weil wir es immer predigen und ich das auch Kunden sage, so wie wichtig das ist, halt eine Rücklage zu haben auf dem Tagesgeldkonto. Gerade jetzt, Aktienmärkte relativ im Minus, ist das sehr wichtig und ich merke es selber. Wollte ich eigentlich nur als Bestätigung unseres ganzen Quatschens mal erzählen.
Oder halt, wenn du natürlich, also wenn du es mal ganz runterbrichst, nur rein ohne, also Emotionen mal komplett rausnimmst, ja, und mal rein die Zahlen beobachtest, dann lohnt sich es tatsächlich eigentlich immer einen Kredit aufzunehmen, wenn du dir das finanziell leisten kannst.
Ja,
ich habe vor kurzem mit einem Kumpel die Rechnung aufgemacht, da ging es um Immobilien als Kapitalanlage.
Ja.
Und da haben wir nämlich genau diese Rechnung aufgemacht, lieber die Nebenkosten mitfinanzieren, also auch wenn jede Bank jede Bank will eigentlich immer, dass du die Nebenkosten Cash bringst, so in die Richtung.
Das ist ja auch so ein bisschen Vertrauensbeweis erstmal.
Ja, das zeigt natürlich, dass derjenige irgendwie schon mal ein bisschen was angespart hat oder, ne, das ist irgendwie so der Gedanke ja dahinter. Nichtsdestotrotz haben wir die Rechnung aufgemacht und haben gesagt, was lohnt sich denn jetzt mehr? Wir haben 500.000 Euro Darlehen als Beispiel genommen, 50.000 Cash, die du ja als Nebenkosten damit bringen solltest. Und es ist einfach rein von den Zahlen her besser, diese 50.000 Euro mitzufinanzieren und die 50.000 nicht aus dem Depot rauszuholen, sondern eben weiter angelegt zu haben. Weil selbst wenn du ganz, ganz konservativ rechnest mit 5% pro Jahr, läufst du da halt letzten Endes günstiger raus. So. Und wenn du dann noch sagst, irgendwie, man spart irgendwie nebenbei noch was aus, also eigentlich sollte man immer die Nebenkosten mitfinanzieren.
Und da ist ja jetzt noch gar nicht die aktuell oder allgemein die Inflation mit eingerechnet, ne? Wenn du natürlich einen Kredit aufnimmst,
genau.
Also das habe ich jetzt gerade noch nicht komplett zu Ende gedacht, das kommt mir gerade erst, aber du nimmst ja einen Kredit auf, relativ hoch, und die, die jetzt gerade hoch verschuldet sind, in der Theorie können die sich ja über die Inflation freuen. Klar, im Alltag
für die tut ist es besser. Weh.
Genau, aber der Kredit, der verändert sich ja nicht, der wächst ja nicht mit im Rahmen der Inflation, also du musst ja nicht jedes Jahr 7% mehr zurückzahlen, sondern deine Summe bleibt gleich. Das Geld wird aber weniger wert, also musst du der Bank quasi theoretisch weniger zurückzahlen. So, alles natürlich ein bisschen spekulativ, aber das ist das. Selbst wenn du jetzt 3% für einen Kredit zahlst, aktuell ist die Inflation, ich weiß es gar nicht aktuell, aber immer noch über 8%, 7. oder?
Ja, 7-8%. Ja, 7-8%. Also es macht gar keinen Sinn. Jetzt auch, wir hatten es, glaube ich, vor ein paar Folgen hatten wir es ja auch über dieses Thema Mietkaution. Genau dasselbe. Jetzt 2.500 Euro einfach auf so ein Tagesgeldkonto zu legen, was verpfändet ist, macht einfach keinen Sinn, weil du hast mit 7% Inflation einfach, das Geld ist einfach weg. So. Und das ist natürlich ein emotionales Thema, weil viele Leute auch sagen, nee, ich möchte auf gar keinen Fall schulden und hier und das. Und da sind wir natürlich, finde ich, generell in unserer Generation, glaube ich, auch ein bisschen verroht. Also das ist einfach viel, viel normaler, Schulden zu haben. Man nimmt sie auch eher auf, ne? Also wenn es nur die fucking Finanzierung fürs Handy ist oder fürs Auto oder was auch immer. Also bei unseren Oma und Opas müsstest du das nicht ansprechen, ja? Also für die sind ja 50.000 Darlehen damals schon viel gewesen, ja?
Und ich kann das auch verstehen. Also ich kann die verstehen, die sagen, ey, ich fühle mich viel freier, weil ich noch nie in meinem Leben Schulden hatte. Aber ich muss auch sagen, dass ich mich jetzt durch die Wohnung, die ich ja gekauft habe, überhaupt nicht, also ich hatte, also die macht mir Stress, gerade durch diese Sachen, die passieren, durch die Arbeit, die du hast, also jetzt keinen negativen Stress, du hast Stress dadurch, aber ich habe jetzt noch nie wirklich Angst gehabt wegen der Kreditsumme. Also diese Kreditsumme macht mir keine Angst, quasi.
Guck dir mal die ganzen Leute an, die, das habe ich auch immer im Kundengespräch so, da gibt es dann denjenigen, der sagt, boah, nee, ich möchte auf gar keinen Fall Kredite haben. Und mittlerweile bin ich auf dem Standpunkt, wo ich auch sage, gut, aber dann wirst du auch nie wachsen. Dann wirst du ein bisschen wachsen, aber du wirst nie das Potenzial haben, wirklich groß zu werden mit deiner Firma, weil das einfach nicht funktioniert. Also ohne das geht's halt nicht.
So funktioniert ja im Endeffekt jedes Unternehmen, ja klar. Es gibt immer die.
Ist so, also du musst dich irgendwie finanzieren und irgendwann reicht halt das reine Infinanzierungsthema in dem Moment, wo du deine Gewinne reinvestierst, das reicht halt irgendwann nicht mehr, ja. Ja. Und dir bleibt gar nichts anderes übrig. Guck dir die ganzen Immobilieninvestoren an, ja. Ohne Kredite würden die nie dieses Vermögen auch haben, was sie heute haben. Und es ist immer die Frage, steht hinter dem Kredit oder hinter diesem Darlehen ein Wert so. Und wenn man jetzt über das Thema Nebenkosten finanzieren für eine Wohnung zum Beispiel spricht, dann steht da trotzdem die Wohnung als Wert dahinter.
Und reden wir darüber, ein Auto zu kaufen oder ein Handy zu kaufen und das 100% finanzieren über einen Kredit, gut, dann fährst du erstmal vom Hof, ist ja das klassische Beispiel und du hast erstmal ein bisschen Geld verbrannt, also schon wieder ein anderes Thema.
Ja.
Du kannst es
aber da gibt es meiner Meinung nach, gibt es da kein richtig oder falsch. Das ist ein sehr, sehr persönliches Thema.
Ja. Ja.
Also da muss jeder gucken, weil es bringt auch nichts, wenn du sagst, naja, auf dem Papier her macht es jetzt mehr Sinn, den Kredit aufzunehmen, aber du dann nicht ruhig schlafen kannst, so, weißt du? Also.
Das ist doch eigentlich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Tatsächlich.
Top.
Top. Ein Traum mal wieder. Das gibt's nur bei Finanzsorb. Das gibt's natürlich auf finanzsorb.de, auf der Internetseite, das gibt's auf unseren Social Media Kanälen und natürlich hier im Podcast überall zu hören. Aber das müssen wir euch ja nicht erzählen, weil der das hier gerade hört von euch, der hat den Podcast ja schon gefunden. Also gerne nächste Woche wieder reinschalten. Bis dahin eine produktive Woche. Bis nächste Woche. Ciao.
Und ich wünsche euch wie immer einen schönen Morgen, schönen Mittag, schönen Abend, wunderbare gute Nacht. Ich freue mich auf nächste Woche wieder und ihr könnt euch auf Folge 100 freuen. Da gibt's was Besonderes. Also bis dahin. Tschüss.